RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 22 Uhr. In Berlin soll noch in diesem Monat ein generelles Waffen- und Messerverbot im öffentlichen Nahverkehr eingeführt werden. Das hat Innensenatorin Spranger der RBB 24 Abendschau gesagt. Steve Neuwirth, RBB 24.
Dass das generelle Messerverbot in Bahnhöfen, U- und S-Bahnen, Bussen und Zügen kommt, hatte Innensenatorin Spranger im April angekündigt. Nun ist klar, dass die Rechtsverordnung in Berlin noch in diesem Monat gelten wird. Bisher gab es nur befristete Verbote in bestimmten Bereichen, wie zum Beispiel dem Hauptbahnhof oder am Bahnhof Zoologischer Garten und Gesundbrunnen. Spranger sagte, dass es für die Fahrgäste sicherer wird. Die Berliner Polizei registriert durchschnittlich 10 Messerangriffe pro Tag.
Der Bundestag hat über eine schärfere Migrationspolitik debattiert. Dabei ging es um den Nachzug von Angehörigen von Geflüchteten ohne anerkannten Asylstatus. Innenminister Dobrindt will diesen Familiennachzug für 2 Jahre aussetzen. Aus dem Hauptstadtstudio Lissy Kaufmann.
Die sozialdemokratischen Redner machen in der Bundestagsdebatte klar, der SPD-Fraktion ist der Kompromiss mit der Union zum Familiennachzug schwer gefallen. Deutliche Kritik kommt von den Grünen und der Linkspartei. Sie nennen das Vorhaben unmenschlich und warnen vor den Folgen. Der AfD wiederum geht das Vorhaben der Regierung nicht weit genug.
Die Diäten für die Abgeordneten im Brandenburger Landtag sollen künftig nicht mehr so stark steigen wie bisher. Einen Gesetzentwurf dazu haben SPD, BSW und CDU vorgelegt. Danach soll es ab dem nächsten Jahr einen Grenzwert von 3,5% geben. Bislang wurden die Bezüge jährlich nach der Entwicklung von Einkommen und Verbraucherpreisen festgesetzt. In Berlin-Oberschöneweide können Autofahrer wieder über die Kreuzung Treskow-Allee-Rummelsburger-Edison-Straße fahren. Laut Verkehrsinformationszentrale wurde der Bereich nach dem Abriss der einsturzgefährdeten Brücke wieder freigegeben. In etwa 3 Wochen sollen die Rückbauarbeiten komplett abgeschlossen sein. In Berlin hat die Polizei bei einer Razzia große Mengen Drogen entdeckt. Bei Durchsuchungen in Wohnungen in Prenzlauer Berg, Lichterfelde und Oberschöneweide sind die Ermittler unter anderem auf Kokain und Amphetamine gestoßen. Ein 27-jähriger Mann sitzt in Untersuchungshaft. In Berlin hat das Straßenfest zum Karneval der Kulturen begonnen. Die Feiern rund um den Kreuzberger Blücherplatz dauern bis Pfingstmontag. Der traditionelle Straßenumzug am Sonntag findet in diesem Jahr wegen Bauarbeiten zum ersten Mal im Friedrichshain statt. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Die aktuellen Temperaturen liegen in Berlin um 21 Grad, im Land Brandenburg zwischen 17 in Angermünde und 22 Grad in Cottbus. Nachts einzelne Schauer bei 15 bis 11 Grad. Morgen wechseln sich Sonne und Wolken ab. Es erst vereinzelt ab dem Mittag von Westen teils kräftige Schauer und Gewitter. 20 bis 25 Grad. Die Zeit 22.03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD Infonacht.
Und da starten wir nochmal mit der Warnmeldung. Vorsicht bitte auf der A3 Frankfurt-Würzburg. Zwischendreieck Würzburg-West und Würzburg-Heidingsfeld werfen Personen Steine auf die Fahrbahn. A1 Osnabrück Richtung Bremen. Zwischendreieck Stur und Bremen-Arsten. 5 Kilometer Stau. A2 Braunschweig Richtung Berlin. Zwischen Helmstedt-West und Eilsleben. 10 Kilometer streckenweise Stau und stockender Verkehr. A9 Halle-Leipzig Richtung Berlin, zwischen Dessau-Süd und Dessau-Ost 7 Kilometer Stau. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland, zwischen Großkreuz und Leest 6 Kilometer stockender Verkehr. Die A40 Dortmund Richtung Essen ist zwischen Bochum-Hamme und Dreieck Bochum-West wegen Bauarbeiten bis morgen früh um 5 Uhr gesperrt. Die A42 Kamp-Lindfort-Dortmund ist zwischen Bottrop-Süd und Kreuz-Essen-Nord in beiden Richtungen bis zum 16. Juni gesperrt. Dort wird eine Rohrbrücke über die Autobahn gebaut. Eine Umleitung führt hier über die A2. Und eine Meldung noch von der A44 Dortmund Richtung Kassel. Zwischen Lichtenau-Westfalen und Marsberg gibt es 8 Kilometer Stau. Kommen Sie gut und sicher ans Ziel.
Die ARD Infonacht.
Und die kommt vom Norddeutschen Rundfunk in Hamburg an diesem Freitagabend vor dem Pfingstwochenende mit Christopher Gaube. Schön, dass Sie mit dabei sind. Viele von uns, die haben ja ganz genau hingeschaut und hingehört, als der Kanzler zum Antrittsbesuch im Weißen Haus war. Eines der wichtigsten Themen, das Merz da im Gepäck hatte, war der Ukraine-Krieg und wie man ihn eigentlich beenden könnte. Viele europäische Regierungschefs, die gehen ja davon aus, dass ein Frieden nur näher rückt, wenn ein Sieg für Russland unwahrscheinlicher und der Angriffskrieg aussichtslos wird. Doch bei diesem Gedanken ging Trump nicht mit. Und auch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew, da hat man genau zugehört. Markus Schubert vom NDR hat darüber mit unserem Korrespondenten in Kiew gesprochen, mit Florian Kellermann. Ja, von den USA ist wenig zu erwarten und von den Gesprächen in Istanbul hält man ja erklärtermaßen wenig. Worauf setzt man also in dieser Lage diplomatisch in der ukrainischen Regierung?
Schwierig. Diplomatisch hat im Moment in der Ukraine kaum jemand Hoffnung, dass der Krieg beigelegt werden kann. Und deswegen eigentlich überhaupt, dass der Krieg im Moment beendet werden kann irgendwie. Denn Russland hat sich lange vorbereitet auf eine Sommeroffensive. Die hat auch begonnen und Russland hat erste Erfolge im Donezbecken, im Norden, im Gebiet Sumy. Und man muss realistischerweise davon ausgehen, dass der russische Staatschef Wladimir Putin diese Sommeroffensive jetzt auch durchziehen will und sicherlich auch die Hoffnung hat, da die Ukraine in eine strategisch deutlich schlechtere Lage zu bringen, militärisch. Insofern glaubt man in der Ukraine im Moment nicht, dass Diplomatie helfen kann. Wie Sie sagen, gibt's auch nicht die schlagenden oder die wirklich entscheidenden Ansätze im Moment.
Der Coup der überraschenden Drohnenschwärme gegen die Flugplätze der russischen Bomber ist geglückt, aber hat das jetzt für merkbare Entlastung gesorgt bei den Angriffen auch auf Städte? Wie verlief zum Beispiel die vergangene Nacht?
In der vergangenen Nacht gab es einen russischen Großangriff, der wird von Russland auch als eine Art Vergeltung dargestellt für diesen Angriff mit Drohnen auf die russischen Militärflugplätze. Allerdings wird in der Ukraine schon auch bemerkt, dass dieser Angriff zwar sehr, sehr heftig war, über 400 Drohnen, rund 50 Raketen und Marschflugkörper, aber es war nicht der größte Angriff, den die Ukraine bisher erlebt hat. Es war einer der größten, aber nicht der größte. Und dann sieht man, so meinen zumindest einige Expertinnen und Experten hier schon, dass Russland nicht in der Lage ist, hier noch irgendwie etwas draufzulegen, sondern dass möglicherweise tatsächlich diese Aktion gegen die Militärflughäfen die Möglichkeiten Russlands verringert haben. Man macht es daran fest, dass die Ukraine es geschafft hat, mehr als sonst dieser Raketen- und Marschflugkörper abzufangen. Mhm. Was eben auch darauf zurückzuführen sein kann, dass Russland weniger Flugzeuge hatte, um die es gleichzeitig einsetzen konnte und diese Flugzeuge offenbar auch jeweils mit mehr Raketen als bisher jedes einzelne Flugzeug bestücken musste.
Und die Ukraine setzt auch weiter gezielte Treffer in Russland und auch in russisch besetzten Regionen der Ukraine.
Ja, wobei die Treffer von heute Nacht waren jetzt wahrscheinlich gar nicht so groß. Auch die Ukraine spricht hier davon, dass sie einen Treibstofftank zum Beispiel auf einem Flugplatz, der heißt Engels, im Gebiet Saratow getroffen habe. Und dann gab es einen Angriff im Gebiet Ryazan auf einen Flugplatz. Aber die waren jetzt offenbar nicht so durchschlagend, dass sie irgendwie den Krieg beeinflussen hätten können. Sonst hätte man das auch gesehen daran, wie die Ukraine das dargestellt hat. Ein Logistikstützpunkt in der Region Kursk ist getroffen worden. Also natürlich versucht die Ukraine ständig auch weiterhin das Potenzial Russlands zu schmälern.
Gibt es eigentlich vom Generalstab bis zu den Bewohnerinnen und Bewohnern der Städte Zweifel, ob die Angriffe auf die Bomberflotte oder auch der jüngste Sprengsatz an der Kertschbrücke richtig waren, weil man dann eine härtere Gangart des Kremls fürchten muss? Oder hat das die Moral eher verbessert, weil gegenhalten besser ist, als nur aushalten zu müssen?
Das hat die Moral tatsächlich verbessert. Klar gibt's dann die Befürchtung, was macht Russland jetzt? Zu welchem Schlag ist Russland jetzt in der Lage? Aber wie man eben sieht, und das haben eben auch viele vorhergesagt, es ist der Schlag von heute Nacht einer gewesen, den die Ukraine eben schon erlebt hat. Und man geht schon davon aus, dass Russland das regelmäßig schlicht und ergreifend macht, weil es glaubt, dass es den Krieg dadurch irgendwie für sich beeinflussen kann, auch wenn es damit auch mit die Zivilisten in der Ukraine terrorisiert. Und dass es aber nicht unbedingt eine Antwort ist auf die Aktion gegen die Militärflughäfen. Die war außergewöhnlich, die war außergewöhnlich erfolgreich. Und das, was Russland jetzt tut, ist etwas, woran man sich teilweise tatsächlich schon gewöhnt hat. Natürlich können das nur die Menschen sagen, die nicht in einem Haus wohnen, das direkt getroffen worden ist. Denn die Ja, die haben eben Verletzte und teilweise auch Tote zu beklagen.
Florian Kellermann aus Kiew. Und wir wollen das Thema weiter vertiefen. Nochmal ganz konkret auf militärische Aspekte schauen. Markus Schubert hat darüber mit Oberst AD Ralf Thiele von der politisch-militärischen Gesellschaft in Köln gesprochen. Ja, in den ersten Monaten der russischen Invasion haben uns einige Analysten gewarnt. Russland hat in diesem Krieg immer die Eskalationsdominanz. Jetzt ist es der Ukraine eben aus buchstäblich heiterem Himmel gelungen, strategische Bomber Russlands an mehreren Standorten am Boden zu zerstören. Und die Antwort ist mehr Drohnen und Gleitbomben sowie Marschflugkörper. Aber das macht Russland ja mal mehr, mal weniger so seit 3 Jahren. Sehen Sie denn wirklich noch eine Eskalationsmöglichkeit oder ist das Arsenal inzwischen ausgeschöpft?
Es gibt immer Eskalationsmöglichkeiten. Das ist immer die Frage, wo man hinschaut. Ob Sie auf den Frontverlauf schauen, ob Sie ins Hinterland schauen, ob Sie bei uns hinschauen im Bereich der hybriden Möglichkeiten. Und dann natürlich das, was bei uns immer gern spöttelnd beiseite getan wird, auch eine nukleare Eskalation. Wir wissen aus geleakten CIA-Berichten, dass 2-mal eine Nuklearwaffe, ein Einsatz angefragt wurde von einem russischen Oberbefehlshaber. Also ganz theoretisch ist es nicht.
Die neue Bundesregierung schließt jetzt weder die Lieferung des Taurus-Marschflugkörpers aus, noch will sie Reichweiten limitieren. Dafür will sie nicht mehr mitteilen, was sie genau und wann der Ukraine liefert, weil niemand sehen soll, wie dürftig der Umfang ist.
Na, erstmal ist es klug. Also ich erinnere mich noch an die ersten Berichterstattungen, als der Krieg losging. Da wollten die Journalisten wissen, welche Waffe wann über welchen Grenzübergang in der Ukraine eintrifft. Und es gab sogar Menschen in Verantwortung, die darauf geantwortet haben. Das ist also wirklich schon recht abenteuerlich. Das, was jetzt kommt, ist eigentlich das, was wir vor 3 Jahren schon hätten machen sollen. Wir hätten uns für ein Commitment, wenn wir uns dafür entscheiden, das äußerlich machen und sagen, das machen wir nachhaltig und dann im Wesentlichen Fakten sprechen lassen, statt Pläne sprechen lassen. Also das ist sozusagen so eine Art Spätgeburt vernünftiger deutscher Außen- und Sicherheitspolitik.
Aber man hört eben nichts mehr über geschnürte Pakete und was darin ist, um auch zu dokumentieren, wir bleiben dran. Was hat aus Ihrer Sicht die letzte Sitzung der Ukraine-Kontaktgruppe an Hilfe und Perspektive ergeben, an der der US-Verteidigungsminister gar nicht teilnahm?
Das sind eben alles Narrative, die hin und her geworfen werden, eigentlich von allen Seiten, auch von uns. Die werden auch überall hingeworfen, also zu Putin, in unsere Bevölkerung hinein, zu den Verbündeten. Wir müssen mal darauf schauen, derjenige, der diese Pakete schnürt, ist ein Vier-Sterne-General, ein US-Vier-Sterne-General, der NATO-Oberbefehlshaber Europa, der auch einen US-Hut auf hat. Da sitzt er dann hier in Wiesbaden und in Stuttgart. Und der hat das früher mit dem US-Hut die Pakete geschnürt und jetzt schnürt er die Pakete mit NATO. Dem NATO-Hut. Gut, also von daher, da hat sich nichts geändert. Was wohl fehlt, ist das Engagement. Und da ist ein kritischer Punkt tatsächlich, denn dieser Oberbefehlshaber telefoniert, ich war mal sein Gehilfe, also nicht von diesem, aber von dem Vorgänger, der telefoniert von 18 Uhr bis 24 Uhr mit dem Pentagon, mit dem Weißen Haus und empfängt dort Befehle. Und wenn Trump zurückhaltend ist in der direkten Unterstützung der Ukraine, dann macht sich das natürlich auf dem Schlachtfeld bemerkbar.
Nun reden wir seit 3 Jahren, mehr als 3 Jahren in Europa darüber, wie wir der Ukraine helfen können, was sie aus unseren Beständen kriegt, was man für sie besorgt oder ihr finanziert, von F-16 über Attackams und Patriots bis Artilleriemunition. Müssten wir nicht mal stärker wahrnehmen, dass die Ukraine für uns gerade die Kriegsführung des 21. Jahrhunderts unter härtesten Bedingungen entwickelt und testet? Und ist das allein nicht Grund genug, sie zu unterstützen, weil wir ja alle die Lektion dieses Krieges lernen müssen?
Das müssen wir entscheidend am Ende Ihres Satzes. Tatsächlich, ich bin noch nicht ganz davon überzeugt, dass wir das tun, aber müssen sollten wir das in jedem Fall. Ich sehe das auch tatsächlich nicht so wie Sie vom Grundansatz. Das ist natürlich etwas, was wir immer machen, dass er dann betont, dass sie unsere Demokratie verteidigt. Das tut sie natürlich nicht. Das ist, sie ergreift lebensrettende Maßnahmen als drastisch Unterlegener gegen Russland und schafft es durch wahnsinnigen Einsatz standzuhalten. Das ist eigentlich das, was sie tut. Was machen wir? Da kann man aus verschiedenen Perspektiven drauf schauen, wenn ich zum Beispiel auf die Storm Shadows und die Skypes schaue, der Franzosen und der Briten, die setzen ein Drittel ihrer Kapazitäten hier ein und verkaufen die anderen 2 Drittel nach Asien. Also das ist offensichtlich auch ein Testfeld, die Ukraine für uns. Es gab auch natürlich eine Intention, Putin Platz zu machen. Das hat der amerikanische Verteidigungsminister ganz am Anfang des Konflikts mal deutlich gemacht. Russland dürfe nie mehr irgendeinen Nachbarn überfallen. diese Ambition ist sozusagen stiften gegangen im Verlauf dieses Konfliktes. Also wir in Westeuropa haben kaum was im Lager, das wir liefern können. Und deswegen ist die Forcierung der industriellen Produktion auch in der Ukraine ein Mittel, ihr zu helfen bei leeren Lägern.
Das sagte Oberst AD Ralf Thiele von der Politisch-Militärischen Gesellschaft in Köln. Es ist 22.15 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. In Brandenburg bangen viele Eltern und die Lehrergewerkschaft wegen des Landeshaushaltes 2025-26. Es droht, dass Lehrerstellen gestrichen sowie Förder- und Ganztagsangebote an zahlreichen Schulen gekürzt werden. RBB 24 Landespolitikreporter Thorsten Südow berichtet.
345 Stellen für Lehrerinnen und Lehrer fallen nach den Plänen des Bildungsministeriums mit Beginn des neuen Schuljahres im September in Brandenburg weg, obwohl die Schülerzahl um mehr als 3000 anwachsen wird. Betroffen ist unter anderem eine Grundschule mit gemeinsamem Lernen im Landkreis Barnim. Zwei Lehrerstellen dort zu streichen, nennt Ulrike Mauersberger, Sprecherin des Landeselternrates, falsch.
Wir Eltern rechnen damit, dass noch mehr Stunden ausfallen, dass sich die Bildungsdefizite noch vergrößern, und das ist weder gerecht und es erscheint willkürlich. Ich verstehe gar nicht, wie man auf so eine Logik kommen kann. Das kann kein Plan für Bildung in Brandenburg sein und das kann kein Plan sein, damit unsere Kinder gut gerüstet sind.
Viele Eltern und die Lehrergewerkschaft GEW kritisieren am künftigen Bildungshaushalt auch Kürzungen im Ganztagsangebot und bei Förderstunden. In einer Gesamtschule mit mehr als 600 Schülerinnen und Schülern im Schulamtsbezirk Brandenburg an der Havel wird im neuen Schuljahr die Vertretungsreserve auf 8 Stunden heruntergefahren, da darf keine Lehrkraft krank werden. Für Schülerinnen und Schüler, die kein oder nicht gut Deutsch sprechen, sinkt die Förderstundenzahl um 4 auf 15 Stunden in der Woche. Die Gesamtschule müsste vom kommenden Februar an auf 2,5 Lehrerstellen verzichten, wenn die Lehrkräfte eine Wochenstunde mehr Unterricht geben. Das werde Bildung in Brandenburg schwächen, so Günter Fuchs, Landesvorsitzender der Lehrergewerkschaft GEW.
Wenn Sie genau hinschauen, dann ist weniger Zeit für Schülerinnen und Schüler da, die im Grunde genommen dringende Unterstützung von Lehrkräften brauchen. Und wenn Sie dann noch die Vertretungsreserve kürzen, also weniger Vertretungsstunden in die Schulen geben, aber die Lehrkräfte mehr arbeiten müssen, dann ist jede Krankheit, führt zu einer noch größeren Unterrichtsausfall für die Schulen. Das ist eine Situation, die ist unerträglich und die ist auch schlichtweg nicht angemessen.
Die 20.000 Lehrerinnen und Lehrer in Brandenburg würden für die eine Wochenstunde mehr Unterricht nicht von anderen Aufgaben entlastet, sagt Lehrergewerkschafter Fuchs. Elterngespräche in der Grundschule dürften nicht einfach weggekürzt werden. Lehrer überstürzt von einer Schule mit Lehrerüberhang 80 Kilometer weiter in eine Schule mit Lehrermangel zu schicken, funktioniere nicht. Politiker würden den Schulalltag in Brandenburg nicht mehr zur Kenntnis nehmen, so Fuchs.
Das führt im Ende dazu, dass die Benachteiligungen für einzelne Schülergruppen noch größer werden und die Unterschiede im Land noch weiter auseinanderdriften. Also es soll niemand die Illusion haben, dass das jetzt, wenn die den Haushalt so beschließen, dass wir im Grunde dann zur Tagesordnung übergehen. Das wird am Ende auch harte juristische Auseinandersetzungen bedeuten.
Der Brandenburger Landeselternrat hat eine Online-Petition gestartet. Mehr Lehrer einzustellen statt Stellenkürzungen ist eine Forderung.
Aus Potsdam, Thorsten Südow. Auf einige Schülerinnen und Schüler im Havelland kommen im nächsten Schuljahr noch andere Probleme zu. Auf der Bahnstrecke Berlin-Hamburg wird ab August monatelang kein Zug fahren. Sanierung. Pendler können zur Not aufs Auto umsteigen, aber Kinder? RBB24-Reporterin Heike Schüler hat nachgehakt, wie die zur Schule kommen sollen.
Die 16-jährige Therese Dasse wohnt in Dalgo-Döberitz und geht in Brieselang in die Hans-Klarko-Gesamtschule. Das ist schon heute ein langer Schulweg.
Ich muss immer um 6 Uhr aufstehen, dann kommt ein Bus um 7.10 Uhr und um 7.38 Uhr kommt dann meine Bahn aus Finkenkrug und dann fahre ich 5 Minuten nach Brieselang.
Sie schafft es in 40 Minuten, aber nur, weil der Regionalzug noch fährt. Nach den Sommerferien wird Therese wohl jeweils mehr als eine Stunde zur Schule brauchen.
Das wird dann sehr, sehr schwer, weil die Bahn fahren ja dann nicht und meine Eltern können mich dann ja nicht immer hinbringen.
Sie ist eine von 100 Mitschülern, die täglich mit dem Regio kommen. In der Brieselanger Gesamtschule ist das gut jeder Vierte, rechnet Schulleiter Kai Neuse vor. Und wie wird's im neuen Schuljahr? Keine Ahnung, sagt er.
Ärgerlich ist schon, weil ich den Eltern keine Auskunft geben kann. Es gibt Anfragen hier auch von den zukünftigen Siebenklässlern, die gerne wissen möchten, wie das Kind zur Schule kommt.
Brieselangs Bürgermeisterin Katrin Neumann befasst sich seit 1,5 Jahren damit.
Der Stand ist, dass die Schülerinnen und Schüler dann einen weiteren Umweg machen müssen über Wustermark.
Das ist jedenfalls der Plan von Bahn- und Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg. Bürgermeisterin Neumann meint, das geht so nicht. Sie fordert gemeinsam mit anderen Bürgermeistern, dass die Bahn für die Schüler extra Busse einsetzen muss.
Also beim Schülerverkehr fühle ich mich noch gar nicht ernst genommen. Das ist wirklich ein Thema, was seit Anfang an auf der Tagesordnung stand. Und das ist dann immer so ein bisschen, na, wir gucken mal, wie es denn nach den Ferien so klappt.
Im Havelland sind insgesamt mehr als 2000 Schülerinnen und Schüler von der Bahnsperrung direkt betroffen. Der VBB schreibt auf RBB-Anfrage, für den Schülerverkehr sei der Landkreis zuständig. Grundsätzlich schon, sagt auch Landrat Roger Lewandowski. Aber doch nicht, wenn die Bahn ihren Schienenweg wegen Bauarbeiten stilllegt.
Jetzt mal 2000 Schüler unterzubringen, wo man Busse zusätzlich beschaffen müsste, Fahrer beschaffen müsste. Und zwar nur für diesen Zeitraum, das ist was vermessen ist.
Und deshalb fordern er und die betroffenen Gemeinden immer weiter beim VBB, das Problem Schülerverkehr endlich zu klären.
Heike Schüler informierte aus dem Havelland. Landwirtschaft prägt die Prignitz in Nordbrandenburg. Überall werden Kartoffeln, Raps und Getreide angebaut. Junge Menschen kommen damit aber nur noch selten in Berührung. Wie vielfältig sie aber ist, haben Bauern heute beim 8. Tag der Landwirtschaft in Pritzwalk gezeigt. RBB24-Reporter Björn Hase Wendt.
Imposant steht der große grüne Traktor auf dem Hof des Agrarbetriebes Agravis. Jetzt gibt's für die Achtklässler eine Premiere. Sie dürfen selbst an Steuer. Roy Kicke erklärt noch fix die Technik.
Da unten, das rote ist Gas, hier ist Kupplung und das andere schwarze Doppelpedal ist Bremse. Ne? Starte mal rechts.
Und schon geht es los. Achtklässlerin Pia dreht ein paar Runden über den Betriebshof.
Also es war ein bisschen neu, ich habe es noch nie gemacht. War mal spannend, das zu machen. Ja, also es ist alles modern gemacht da drin, also war schön.
Berührungsängste mit der Landwirtschaft sollen heute genommen werden. An 12 Stationen für die Schüler des Pritzwalker Gymnasiums und der Oberschule. An einer wird zum Zwischenfruchtanbau informiert. Ein Stückchen weiter geht's um die Rinderhaltung und bei Tino Kerber um den Pflanzenschutz auf den Feldern. Hinter ihm steht die Pflanzenschutzspritze, ein riesiges Gefährt mit einem 5500 Liter Wassertank an Bord.
Sagen wir, die höchste Menge vom Pflanzenschutz, was wir haben, Frank, ungefähr 4 Liter, nicht 4 bis 5 Liter, auf dem Hektar. Und die geringste Menge sind 75 Milliliter.
Mit dem Aktionstag wollen die Prignitzer Betriebe die Jugend für die Berufe rund um die Landwirtschaft begeistern. Also vom Land- und Forstwirt über den Laboranten bis zum Landmaschinentechniker. Andreas Kickback vom Kreisbauernverband.
Wir haben einen demografischen Wandel. Irgendwo ältere Mitarbeiter scheiden aus und jüngere müssen nachkommen. Man kann gewisse Prozesse vielleicht automatisieren. Trotzdem wird immer noch jemand gebraucht, der die Maschinen bedient, der sie überwacht, der sie wartet und der sich auch um die Tiere kümmert.
Bei den Schülern wie Sascha kommt der kompakte Einblick gut an. Aber ist die Landwirtschaft nun was für ihn?
Vielleicht muss noch gucken, wie es alles aussieht.
Noch hat er ja Zeit. Die Betriebe hoffen, dass zumindest der ein oder andere Schüler Gefallen gefunden hat und zum Beispiel zum Praktikum vorbeikommt.
Oder im Sommer zum Ferienjob. Die bieten nämlich viele Höfe an und ermöglichen Jugendlichen so einen Einblick. Aus Pritzwalk berichtete RBB24-Reporter Björn Hase-Wendt. The Boss kommt nach Berlin. Am Mittwoch wird das Olympiastadion zur Bühne für Bruce Springsteen und seine E-Street Band. Und kaum zu glauben, einige Fans sind heute schon da, um einen Platz ganz vorne zu ergattern. Allerdings müssen sie da nicht 5 Tage lang lagern, beruhigt sie RBB24-Reporter David Donschen.
Die haben sich hier ein ausgeklügeltes System ausgedacht. Das Ganze nennt sich nämlich Roll Call. Und der funktioniert so, dass man sich hier 3-mal am Tag am Olympiator melden muss. Dafür haben Fans hier ein Pavillon aufgebaut. Unter dem sitzt unter anderem Michi in einem Campingstuhl. Michi hat ihre roten Haare unter einem Springsteen-Cappy versteckt. Und Michi ist schon auf 50 Konzerten des Bosses gewesen und hat hier diesen Roll Call, wie dieses Wartesystem eben heißt, organisiert. Dabei geht das Ganze damit los, dass man sich in eine Liste eintragen muss. Dann bekommt man eine Nummer auf die Hand geschrieben und muss dann hier entsprechend eben 3-mal täglich auftauchen, wie mir Michi gerade erklärt hat.
Aktuell 10 Uhr, 15 Uhr und 19 Uhr. Und mit diesen regelmäßigen Appellen, wie es ja übersetzt heißt, erarbeitet man sich dann den Platz vorne. Das muss man sich verdienen.
Ja, das muss man sich verdienen. Aber durch dieses System wird eben nicht gestritten. Das Ganze ist auch mit dem persönlichen Bodyguard von Bruce Springsteen abgesprochen. Der holt die Leute tatsächlich am Konzerttag auch früher ins Olympiastadion. Gut, 70 Leute stehen bislang auf der Liste und bis zu 900 können bei diesem Roll Call mitmachen, aber müssen dann auch dreimal täglich hier auftauchen.
Oh, dreimal täglich am Olympiastadion auftauchen, wer kann denn das schaffen?
Das sind Leute, die wie Jörg zum Beispiel aus Königs Wusterhausen ihren Jahresurlaub opfern. Der Jörg, der steht ja auch mit einem Tour-Shirt vom Boss unter diesem Pavillon. Er ist Elektriker und er nimmt sich eben wochenlang frei, um beim Springsteen immer bei verschiedenen Konzerten auf seiner Tour ganz vorne zu stehen.
Mein Chef ist zum Glück Springsteen-Fan. Dadurch hat er eingesehen, dass ich diesmal viel hintereinander brauche, also fast 5 Wochen das Fall. Ja, es ist wie gesagt eben die Energie, die rüberkommt, wenn er auf der Bühne ist, dann steht etwa da und wird eigentlich noch nie enttäuscht von, sag mal, auch alle 94 Konzerte, die ich jetzt habe, noch nie enttäuscht von, sag mal, live.
Ja, 94 Konzerte, aber nicht nur das Konzert lohnt sich, sondern auch das Warten. Hier wird zusammen gegrillt, hier wird in Erinnerung geschwelgt und abends gehen dann die Leute entweder ins Hotel oder nach Hause wie Jörg und freuen sich beim Einschlafen auf den Boss.
RBB24-Reporter David Donschen über den Roll Call für das Springsteen-Konzert. Das ist am Mittwoch im Olympiastadion Berlin. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Zu hören auch wie immer in der ARD-Audiothek.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Ein neues Fahrrad kann ziemlich teuer kommen, da lohnt sich das Feilschen, empfiehlt der ADAC. Er hat Tester losgeschickt, die inkognito 100 Fahrradhändler in Deutschland besuchten. Die schauten nach Rabatten und führten Preisverhandlungen. Ihr Fazit? In 88% der Fälle gab es einen Nachlass. Wirtschaftsreporterin Tabea Schoser hat im Fahrradhandel nachgefragt.
Im Fahrradgeschäft Pedalum Mobile hängen auf den ersten Blick keine großen Rabattschilder im Schaufenster. Aber?
Nein, Sie sehen eigentlich an allen Rädern, wenn Sie auf die Preisschilder gucken, also nicht an allen Rädern, aber an vielen Rädern, den Originalpreis und den aktuell reduzierten Preis.
Sagte Inhaber Stefan Lorenz. Bei etwa 40% der Räder in seinem Geschäft hat er den Preis von vornherein runtergesetzt. Den Laden in Berlin-Mitte betreibt er seit fast 20 Jahren. Und er beobachtet, Kunden verhandeln gerne.
Das ist schon passiert regelmäßig, dass Kunden nach einem besseren Preis fragen, häufig auch direkt schon mit einem Preisvorschlag quasi aus dem Internet kommen, die wir letztendlich nicht immer mitgehen können, weil wir Kosten hier vor Ort haben und die auch abdecken müssen. Und wenn wir alle Räder zum Schluss zum Einkaufspreis verkaufen, dann bestehen wir nicht lange.
Kann er mit dem Preis nicht weiter runtergehen, dann gibt es aber manchmal zum Beispiel noch ein Schloss dazu. Auch der ADAC-Test zeigt, viele Fahrradhändler kommen ihren Kunden mit Zubehör oder Service entgegen, um ein Fahrrad zu verkaufen. Im Schnitt konnten die Tester den Fahrradpreis durch Rabatte und Verhandlungen um 13% senken. Für Stefan Lorenz ist das eine realistische Einschätzung.
Durch die Situation der letzten 2-3 Jahre ist ein hoher Preisdruck da im gesamten Handel, der natürlich durchs Internet nochmal extra befeuert wird.
Während der Corona-Zeit erlebte der Fahrradmarkt einen regelrechten Boom. Viele wollten raus ins Grüne, am liebsten mit dem eigenen Rad. Teilweise gab es lange Wartelisten und die Händler bestellten kräftig nach, erinnert sich Pablo Ziller vom Zweirad-Industrieverband.
Und dann brach diese Nachfrage aber aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Lage und infolge des Kriegs in der Ukraine und so weiter, brach diese Nachfrage eben ein. Und jetzt sitzen Handel und Industrie teilweise immer noch auf Überbeständen. Diese sind aber eben sehr unterschiedlich verteilt und der Handel, der Überbestände hat, der versucht es jetzt über Rabattierung loszuwerden.
Und wenn die einen die Preise senken, dann müssen die anderen oft mitziehen. Bei bestimmten Fahrradtypen gäbe es besonders häufig Rabatte.
Meiner Beobachtung nach betrifft das vor allem Mountainbikes, klassische Cityräder, auch Trekkingräder.
Teilweise sind auch Fahrräder mit Elektromotor günstiger zu haben. Rennräder und Gravelbikes hingegen werden seltener reduziert. Laut dem ADAC-Test konnten in Städten größere Rabatte rausgehandelt werden als auf dem Land. In Großstädten waren die Rabatte auch häufiger schon im Vorhinein ausgeschrieben. Für Pablo Ziller vom Branchenverband ZIV sollte aber nicht allein der Preis den Ausschlag geben.
Der Preis ist ein Kriterium, eine Rabattierung ist ein Kriterium, aber es ist ja auch wichtig, dass man sich mit dem Fahrrad sozusagen gut versteht, damit man es hinterher gut nutzt. Und da stehen einfach auch noch andere Kriterien im Fokus.
Der ADAC kommt nach seinem Test zu dem Schluss, verhandeln lohnt sich fast immer.
Wirtschaftsreporterin Tabea Schoser.
Infonacht. Nachrichten.
22.30 Uhr mit Katja Kindermann. US-Präsident Trump zeigt sich im Streit mit Tech-Milliardär Musk unversöhnlich. Medienberichten zufolge lehnte Trump ein vom Weißen Haus geplantes Telefonat mit seinem früheren Berater ab. Inwiefern der Streit für beide gefährlich werden könnte, dazu eine Einschätzung unserer Washington-Korrespondentin Kerstin Klein.
Der könnte für beide höchst gefährlich werden. Für Elon Musk zum einen, indem zum Beispiel Regierungsaufträge für seine Firmen zurückgezogen werden. Das wäre ein finanzieller Schaden. Donald Trump könnte auch eine Untersuchung gegen Elon Musk einleiten, zum Beispiel die Steuerbehörde untersuchen lassen. Umgekehrt, Trump, der hat natürlich sehr auf Elon Musk gesetzt. Und wenn der jetzt sein Geld einsetzt, wenn er seine Meinungsmacht mit seiner Plattform X gegen Donald Trump einsetzt, dann wäre das natürlich auch eine große Gefahr für den Präsidenten. Insofern haben hier beide ziemlich viel zu verlieren.
In Deutschland stellen immer weniger Menschen einen Asylantrag. Nach aktuellen Zahlen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge lag die Zahl im Mai auf dem niedrigsten Wert seit 4 Jahren. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Mareike Makosch.
Das Bundesamt meldete für Mai knapp 8.000 Erst- und 2.000 Folgeanträge, womit sich die Fallzahlen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum fast halbiert haben. Das gleiche Bild ergibt sich, wenn man die ersten 5 Monate mit denen des vergangenen Jahres vergleicht. Die meisten Schutzsuchenden kommen den Angaben zufolge nach wie vor aus Afghanistan, Syrien und der Türkei. Trotz des Rückgangs hält die Bundesregierung daran fest, den Kurs weiter zu verschärfen. Im Bundestag warb Innenminister Dobrindt noch einmal dafür, den Familiennachzug massiv einzuschränken.
In einem Vorort von Paris ist ein Rabbiner auf offener Straße angegriffen worden. Laut Staatsanwaltschaft wurde er auf der Terrasse eines Cafés von einem Mann mit einem Stuhl attackiert und dabei am Kopf verletzt. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen Palästinenser mit Aufenthaltspapieren aus Deutschland handeln. Gegen ihn wird wegen einer schweren Gewalttat ermittelt. In Friedrichstadt in Nordfriesland hat ein Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist in die Stühle vor einer Eisdiele gefahren. Das Auto sei an einem Baum zum Stehen gekommen, teilte die Polizei mit. 5 Menschen wurden verletzt, einer schwer. Den Angaben zufolge hatte der Unfall wohl medizinische Gründe. Der Mitte 70-jährige Fahrer habe schon vorher gesundheitliche Probleme gehabt. Das Wetter in Deutschland. In der Nacht wechselnd bewölkt, vor allem im Südosten Schauer, minimal von Süd nach Nord 16 bis 8 Grad. Morgen stark bewölkt mit sonnigen Phasen, dazu Schauer und Gewitter, im Osten länger freundlich, maximal 16 bis 24 Grad. An Pfingstsonntag bleibt es wechselhaft bei 15 bis 21 Grad. Am Pfingstmontag nur im Süden sonnig und trocken, sonst weiterhin wechselhaft bei 16 bis 25 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Und da beginnen wir mit einer Meldung von der A1 Osnabrück Richtung Bremen. Zwischen Dreieck Stur und Bremen-Arsten gibt's 5 Kilometer Stau. A2 Braunschweig Richtung Berlin zwischen Helmstedt-West und Eilsleben 10 Kilometer streckenweise Stau und stockender Verkehr. A9 Halle-Leipzig Richtung Berlin zwischen Dessau-Süd und Dessau-Ost 7 Kilometer Stau. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest 6 Kilometer stockender Verkehr. Die A40 Dortmund Richtung Essen ist zwischen Bochum-Hamme und Dreieck Bochum-West wegen Bauarbeiten noch bis morgen früh um 5 Uhr gesperrt. Die A42 Kamp-Lindfort Dortmund ist zwischen Bottrop-Süd und Kreuz-Essen-Nord in beiden Richtungen noch bis zum 16. Juni gesperrt. Dort wird eine Rohrbrücke über die Autobahn gebaut. Die Umleitung führt hier über die A2. Und eine Meldung noch von der A44 Dortmund Richtung Kassel. Zwischen Lichtenau-Westfalen und Marsberg gibt es 8 Kilometer Stau. Eine gute und sichere Fahrt Ihnen.
Die ARD Infonacht.
Mit Christopher Gaube einen guten Abend Ihnen. Im sächsischen Bad Schandau, da hat die Justizministerkonferenz von Bund und Ländern getagt. Eigentlich müsste sie ja Justizministerinnenkonferenz heißen, denn in 11 der 16 Bundesländer, da stehen Frauen an der Spitze der Ressorts. Und die neue Bundesjustizministerin, Stefanie Hubich, die komplettiert den Eindruck. Ergebnis der Beratungen: Die Ministerinnen und Minister wollen an vielen Stellen die überlastete Justiz stärken, mit Hilfe neuer Richterinnen und Richter und auch Staatsanwälten. Und natürlich noch durch mehr Digitalisierung. Beate Dietze fasst für uns zusammen.
Die Justizministerinnen und Minister fordern vom Bund 2000 zusätzliche Stellen. Es gehe um die Arbeits- und Leistungsfähigkeit der Justiz und damit auch um die Akzeptanz in der Bevölkerung. Derzeit fehlten in allen Bundesländern Staatsanwälte und Richter. Lange Verfahren seien die Folge. Man brauche eine leistungsfähige Justiz. Das habe auch viel mit dem Vertrauen der Menschen in das Funktionieren des Rechtsstaats zu tun, betonte Bundesjustizministerin Stefanie Hubich.
Was das Personal, die personelle Ausstattung der Justiz anbelangt, da glaube ich, werden wir auch gute Lösungen finden. Das müssen wir natürlich auch mit unseren Haushältern, mit unserem Bundestag, mit dem Bundesfinanzministerium besprechen. Aber auch dazu haben wir auch eine Vereinbarung in dem Koalitionsvertrag.
Die Konferenz fasste zahlreiche Beschlüsse. Um häusliche Gewalt besser bekämpfen zu können, soll für gewalttätige Partner die elektronische Fußfessel eingeführt werden. Jeden dritten Tag werden Frauen Opfer tödlicher häuslicher Gewalt. Dies könne und wolle man nicht dulden, so Hubich.
Das heißt, der Täter, meistens ist es ein Täter und keine Täterin, wird eine Fußfessel tragen. Die betroffene Person hat ein GPS-Gerät, sodass sie merkt, wenn der Bedroher, die Bedroherin in die Nähe kommt. Spanien hat damit gute Erfahrungen gemacht. Das wollen wir in Deutschland auch einführen.
Nachdem die Laienrichter, die sogenannten Schöffen in Sachsen, konkret in Leipzig und Dresden, wegen unklarer Mehrheitsverhältnisse erst nach mehreren Anläufen gewählt werden konnten, hat Sachsens Justizministerin Konstanze Geiert von der CDU eine entsprechende Initiative zur Abstimmung gestellt, um die Wahlen vor derartigen Blockaden zu schützen.
Und da haben wir einen Beschluss auf den Weg gebracht, der von allen unterstützt worden ist, dass wir zukünftig sogenannte Übergangszeiten haben. Das heißt also, wenn nicht rechtzeitig neue Schöffen gewählt werden, diese sozusagen federführend im Amt bleiben, bis tatsächlich neue Schöffen gewählt werden konnten.
Damit soll verhindert werden, dass die Justiz wegen fehlender Schöffen lahmgelegt wird, Verhandlungen nicht stattfinden können. In einer gemeinsamen Erklärung stellt sich die Justizministerkonferenz hinter die Berliner Verwaltungsrichter, die nach der Entscheidung über Zurückweisungen an der Grenze diffamiert und bedroht werden. Solche Angriffe verunsicherten die Betroffenen zutiefst und seien ein Alarmsignal.
Wirtschaft.
Früher, da gab es sie noch viel häufiger, Funklöcher. Kein Empfang mit dem Handy, aber noch immer sind nicht alle ausgemerzt, vor allem fernab von den großen Städten und Ballungszentren. Da verzweifeln so manch Handynutzer an der fehlenden Verbindung. Vor kurzem hatte die Bundesnetzagentur in Bonn zur ersten Mobilfunkmesswoche aufgerufen. Da sollten Handynutzer eben solche Funklöcher melden. Und jetzt gibt's erste Ergebnisse. Sebastian Tittelbach mit den Details.
Die Bundesnetzagentur in Bonn steht in den nächsten Wochen vor einem Berg voll Arbeit. Die Mobilfunkmesswoche hat der Behörde 145 Millionen neue Messpunkte geliefert, also Angaben, wie gut der Handyempfang an einem bestimmten Ort ist. Das sind fast dreimal so viele Messpunkte wie erwartet. Klaus Müller, der Präsident der Bundesnetzagentur, ist damit sehr zufrieden.
Die Resonanz der Menschen war fantastisch. Also viele wollen sich einfach daran beteiligen, eine bessere Mobilfunkversorgung zu erreichen.
In der Zeit zwischen Ende Mai und Anfang Juni haben mehr als 150.000 Nutzer die Funkloch-App der Bundesnetzagentur genutzt. Wird sie aktiviert, startet sie eine Messreihe und überprüft den Mobilfunkempfang. Bundesweit gibt es noch immer Funklöcher, etwa in Brandenburg an der Grenze zu Polen.
Also es ist schwierig. An manchen Stellen muss man wirklich aus dem Haus gehen und sich irgendwo an die Kreuzung stellen oder irgendwo auf dem Berg.
Oder in einem Hotel in Nordhessen.
Draußen ist der Empfang gut, D1 Telekom. Aber im Haus ist er recht schwierig, vor allen Dingen hier im Frühstücksraum.
Solche Informationen wird die Bundesnetzagentur nun anonymisiert weiterverarbeiten und in ihre Funklochkarte einpflegen. Dann beginnt die eigentliche Arbeit. Die Ergebnisse der Mobilfunkmesswoche will die Bundesnetzagentur mit eigenen Daten und den Angaben der Mobilfunkanbieter abgleichen.
Das normale Messkonzept sieht vor, 2 Meter auf dem freien Feld, ungestörter Empfang. Das entspricht nicht der Lebenswirklichkeit. Und insofern wollen wir jetzt gerne abgleichen, wo gibt es vielleicht Probleme hinter Hügeln oder Wäldern? Wo sind vielleicht andere geografische Herausforderungen da, sodass der Handyempfang auf dem Papier anders aussieht als in der Wirklichkeit? Dafür haben uns die Menschen gerade sehr geholfen.
In 2 Wochen soll eine regionale Auswertung vorliegen. Erste Ergebnisse liefert die Bundesnetzagentur vorab. Besonders stark war der Rücklauf aus NRW, gefolgt von Baden-Württemberg und Bayern. Bei rund 98% der Messpunkte gab es 4G oder sogar 5G-Empfang. Die übrigen 2% entfallen auf langsame 2G-Verbindungen und auf echte Funklöcher. Das klingt im ersten Moment gut. Dem Bundesnetzagenturchef Klaus Müller reicht das aber nicht. Ihn stören vor allem die sogenannten grauen Flecken.
Das heißt, es gibt zwar einen Mobilfunkversorger, der sie erreichen könnte, aber die wenigsten Menschen haben 3 oder mehr Verträge in der Hosentasche. Und insofern ist es wichtig, dass für alle 3, demnächst 4 großen Mobilfunknetzbetreiber, wir ein wirklich sehr gutes Netz bekommen. Da hat Deutschland noch ein bisschen was zu tun.
Dabei hatte die Bundesnetzagentur die rechtlichen Auflagen für die Mobilfunkanbieter zuletzt noch einmal verschärft und einen Ausbau vorgeschrieben. Doch Anbieter wie die Telekom sehen auch den Bund in der Pflicht. Das machte Telekom-Vorstandschef Tim Höttges im April vor Aktionären deutlich.
Wichtig wäre, dass die neue Regierung auch Genehmigungen für den Ausbau erleichtert. Der Ausbau von Netzen muss überragendes öffentliches Interesse sein.
Klaus Müller rechnet damit, dass Mobilfunkkunden Geduld brauchen, bis Funklöcher und graue Flecken verschwinden. Dabei sollen auch weitere Messwochen helfen. Sie sollen künftig einmal im Jahr stattfinden, auch um zu überprüfen, ob die Anbieter ihre Netze wie vorgeschrieben ausbauen.
Informationen waren das von Sebastian Tittelbach. Wir schauen nach Bayern. Vor gut einem Jahr hat ja die Ampelkoalition die Legalisierung von Cannabis beschlossen. Seitdem können in allen Bundesländern Mitglieder von Cannabisvereinen eben Cannabis für den Eigenbedarf anbauen und erwerben, außer in Bayern. Da wurden erst vor einigen Wochen die ersten Genehmigungen für 3 Clubs erteilt, aber dort währte die Freude ja nur recht kurz, berichtet Erich Wartusch.
Northern Light oder Purple Queen müssen noch warten. Das sind 2 der Sorten, die Alexander Schrödel vom Marihuana-Club Kirchdorf mit seinen Mitstreitern gerne anbauen würde. Letzte Woche sollte es losgehen. Die Genehmigung lag vor.
Und am Dienstag haben wir dann auch das erste Mal die ganzen Mitglieder eingeladen. Die haben sich alle gefreut, waren 70 Leute waren da. Und um 17 Uhr haben wir aufgesperrt, um 17:01 Uhr. Kam dann die Mail vom Landratsamt Freising, auf Anweisung der bayerischen Regierung sofort zu unterbinden. Wir dürfen den Anbau nicht starten. Und insofern war das Thema natürlich erstmal gegessen, ja.
Nicht nur ihm erging es so, auch anderen Clubs in den Landkreisen Rosenheim und Bad Kissingen. Die Begründung aus dem bayerischen Bauministerium, Zitat, die Genehmigungsfähigkeit von Anbauvereinigungen erfordert grundsätzlich die Ausweisung eines sonstigen Sondergebiets nach der Baunutzungsverordnung durch die Gemeinden. Ein billiger Trick, findet Toni Schuberl, rechtspolitischer Sprecher der Grünen im Bayerischen Landtag.
Das Ziel des Cannabisgesetzes ist es, den Schwarzmarkt auszutrocknen, dass die Menschen sich selbst das Cannabis anbauen in kleinen Mengen. Und wenn man das jetzt mit aller Macht verhindern möchte, dann ist es letztlich so, dass die Mafia davon profitiert. Und das kann doch auch nicht im Sinn von Markus Söder sein.
Auch Alexander Schrödel vom Marihuana-Club Kirchdorf sagt, er habe damit gerechnet, dass es nach den Ankündigungen aus der Staatskanzlei schwierig würde, seine Idee durchzuführen. Trotzdem hat er auf seinem Firmengelände in Nörting eine Halle hergerichtet, außen vorschriftsgemäß schwer gesichert. Drinnen stehen schwarze Zelte, in denen sich rund 700 Töpfe gefüllt mit Erde befinden. Alles wäre startklar.
Wenn du vom LGL alle Prüfungen durchläufst, die waren auch 2-mal hier, mit der Polizei, mit der Drogenfahndung, inklusive der Feuerwehr, allem Pipapo. Und man kriegt auch vom Landratsamt in Freising, was hier zuständig ist, den Bescheid, dass wir hier basierend auf dem Cannabisgesetz anbauen dürfen. und dann kommt wieder etwas. Das ist natürlich schon eine Sache, wo du dann irgendwann anfängst, dir einzureden, dass eine gewisse Willkür von oben dahinter steckt.
Anders als in Nörting hat Martin Plei in Oberfranken den Schritt gewagt und in dieser Woche 100 Setzlinge eingepflanzt. Seine Anbaugenehmigung läuft für 7 Jahre.
Ich werde bestimmt mir den Laden nicht einfach zusperren lassen, weil hier einfach viel zu viel Geld auch investiert wurde.
Auch beim Marihuana-Club Kirchdorf sind die Investitionen für den Anbau inzwischen in 6-stelliger Höhe. Oder wie Alexander Schrödel sagt, hier steckt ein Porsche Cabrio drin. Er bekommt aufmunternde Nachrichten aus anderen Bundesländern, wo der Anbau reibungslos klappt.
Im Großen und Ganzen gehen wir davon aus, dass es über einen Rechtsstreit gehen wird. Das ist halt dann immer ein Thema, wie lange wird es dauern, wer hat den längeren Atem. Aber das wird sich zeigen.
Ein Bericht von Erich Wartusch. Die Zeit, es ist 22.45 Uhr.
Die ARD-Infonacht.
Vor mehr als 2 Jahren hat der damalige Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach die Corona-Pandemie für beendet erklärt. Und trotzdem, da beschäftigen viele Menschen die Folgen der Pandemie weiterhin. 5-10% aller, die sich mit Corona infiziert haben, haben Schätzungen zufolge Long-Covid-Symptome entwickelt. Manche wiederum klagen über das sogenannte Post-Vax-Syndrom, möglicherweise chronische Nachwirkungen der Impfung, die aber, muss man dazu sagen, bis heute wissenschaftlich nicht belegt sind. Das Ganze ist jetzt Thema im BR24 Faktenfuchs mit Michael Schlegel.
Spike-Proteine sitzen auf dem Coronavirus und erledigen für das Virus einen wichtigen Job. Sie sorgen dafür, dass das Virus in die menschliche Zelle gelangt. Impfungen gegen das Coronavirus enthalten den Bauplan für diese Spike-Proteine. Damit wird der Körper auf eine Immunantwort gegen das Virus vorbereitet und so vor Covid geschützt. Nutzer auf Social-Media-Plattformen behaupten aber immer wieder, Spike-Proteine, die durch die Corona-Impfung im Körper entstehen, würden krank machen.
Zeitbombe Spike-Proteine. Neue Studie der US University Yale bestätigt Gemeingefährlichkeit der mRNA-Impfung.
Das ist jedoch falsch. Die besagte Studie vom Februar 2025 belegt nicht, dass die mRNA-Impfung gemeingefährlich sei. Denn ob Gesundheitsschäden durch eine Impfung oder möglicherweise doch durch eine frühere Corona-Infektion ausgelöst wurden, konnten auch die Autoren der Studie trotz Blutanalysen der untersuchten Patienten nicht herausfinden. Studienleiterin Akiko Iwasaki schrieb auf X:
Diese Tests haben möglicherweise asymptomatische Infektionen übersehen, die vor langer Zeit aufgetreten sind. Wir erwähnen nie Kausalität.
Friedemann Weber, Virologe an der Universität Gießen, hält es für unwahrscheinlich, dass Spike-Proteine länger im Körper bleiben und so Gesundheitsschäden verursachen.
Im Durchschnitt verschwindet das Spike circa an Tag 14, spätestens nach einer Impfung.
Dazu kommt, die Studie ist ein sogenanntes Preprint. Das heißt, sie wurde noch nicht wie üblich von unabhängigen Gutachtern gegengelesen. Post-Vaccination Syndrome werden die in der Studie untersuchten Gesundheitsschäden genannt. Zu Deutsch heißt das Nach-Impfung-Syndrom. Häufig wird es hierzulande einfach als Post-Vax-Syndrom abgekürzt. Es geht mit Symptomen wie exzessiver Müdigkeit, Konzentrationsstörungen oder Muskelschmerzen einher. Aber es ist kein medizinisch definiertes Krankheitsbild. Ulrike Protzer, Direktorin des Instituts für Virologie der Technischen Universität München und bei Helmholtz München, sagt:
Das sind Symptome, die sind nicht ganz eindeutig oder ganz einfach einer Erkrankung zuzuordnen. Aber sie sind ähnlich zwischen dem, was man als Post-Vax-Syndrom bezeichnen würde und dem, was man als Long-Covid bezeichnet.
Das Risiko, ein Post-Vax-Syndrom zu entwickeln, sei viel geringer, als sich mit Corona zu infizieren und dann Long-Covid zu entwickeln, sagt Protzer. Daher sei die Impfung auf jeden Fall sinnvoll. Das Paul-Ehrlich-Institut ist in Deutschland für die Zulassung von Impfstoffen zuständig. Es schreibt auf Faktenfuchs Anfrage, ihm seien keine wissenschaftlichen Studien bekannt, die einen kausalen Zusammenhang zwischen Covid-Impfungen und den als Post-Vax-Syndrom bezeichneten Symptomen nachweisen würden.
Kultur.
Und da wollen wir dem Literatur-Nobelpreisträger, dem Weltbürger und Jahrhundertschriftsteller Thomas Mann etwas huldigen. Heute wäre er 150 Jahre alt geworden. Einer, der ihm ganz nahe gekommen ist, ist Armin Müller-Stahl. Er hat Thomas Mann vor knapp 25 Jahren im Film Die Manns, ein Jahrhundertroman, gespielt. Und zum Jubiläum hat Keno Bergholz von NDR Kultur mit dem Schauspieler gesprochen. Und er wollte erst mal von ihm wissen, wie er sich denn damals für die Rolle in Thomas Mann hineinversetzt hat.
Ja, das war ein schwerer Prozess. Ich musste überlegen, wie kann ich ihn in unsere Zeit bringen? Denn er kommt aus der Zeit des Expressionismus. So wie die Leute früher gesprochen haben, durfte ich ihn nicht mehr und konnte ich ihn und wollte ich ihn auch nicht mehr darstellen. Ich glaube, dann hätte ich den Film kaputt gemacht, mich kaputt gemacht und Thomas Mann. Er sprach so, wo ich bin, ist Deutschland. Ich trage die deutsche Kultur mit mir. Das wollte ich nicht machen. Also habe ich lange überlegt, wie kann ich ihn darstellen? Und dann habe ich gedacht, er muss so sein wie ich. Ich spiele ihn nicht, sondern ich versuche ihn einfach darzustellen mit meinen Mitteln. Er wird meine Figur haben, meine Hände haben, meine Stimme haben. Und ich werde ihn so einfach spielen, wie nur möglich. Das hat auch Kritik eingebracht. Viele meinten, ich sei zu sympathisch als Thomas Mann. Er war ja auch eine schwierige Person. Eine, der nicht nur, sagen wir mal, zu seinen Kindern voller Liebe war. Und das versuchte ich, ihn nun in unsere Zeit zu bringen. Und das ist zumindest so weit gelungen, als Reich Ranicki sagte, doch, man kann ihn spielen. Vorher hat er gesagt, es gibt keinen, der ihn spielen kann. Das machte mich einigermaßen zufrieden. Denn diese Übersetzung in unsere Zeit, glaube ich, ist mir so weit gelungen, dass ich häufig angesprochen wurde mit Herrn Thomas Mann.
Nicht zuletzt, heute ja eben auch von uns. Aber trotzdem frage ich mich, Sie mussten ja irgendeine Idee haben, wie Thomas Mann beispielsweise gegangen ist, wie er gewirkt hat, welche Mimik er hatte, welche bestimmten Eigenarten, sagen wir mal, in der Bewegung oder in der Sprache er hatte. Oder haben Sie versucht, vieles davon einfach außen vor zu lassen und, wie Sie gesagt haben, tatsächlich viel Müller-Stahl in die Rolle des Thomas Mann reinzugeben?
Ja, das war das Konzept, was ich mir ausgedacht habe, was funktioniert, was funktionieren müsste.
Aber man merkt daran schon, Sie haben sich dieser Rolle des Thomas Mann ja wirklich extrem hingegeben. Das ging ja sogar so weit, dass es ein Buch gibt von Ihnen, Herr Müller-Stahl, Rollenspiel. Ein Tagebuch während der Dreharbeiten für den Film Die Manns. Wussten Sie vorher, dass das ein Projekt wird, das Sie wirklich über alle Maßen nachhaltig beeindrucken wird? Oder warum haben Sie ein Tagebuch geschrieben über diese Dreharbeiten, das dann irgendwann sogar einmal als Buch veröffentlicht worden ist?
Ja, aber mit den Zeichnungen dazu. Was ich immer wieder tue während des Drehens, ich zeichne Kollegen und Situationen auf. Und das ist eine Art Tagebuch, denn unter dem Gezeichneten sehe ich die Texte und weiß dann, ob es ein guter Drehtag war oder ein mittelmäßiger oder irgendwo, ob es Probleme gab oder keine. Also es ist ein verlängertes Tagebuch. Und wenn ich an einem Film längere Zeit beteiligt war, ist es für mich wichtig, zu wissen, wie diese Zeit verlaufen ist. Das gibt mir dann im Rückblick zu verstehen, warum ich diesen Beruf ausgeübt habe.
Also ich habe jetzt in Vorbereitung auf unser Gespräch dieses Buch Rollenspiel mal durchgeblättert. Es wirkt, als seien das ganz positive Drehtage gewesen, oder?
Ja, im Wesentlichen ja. Ich habe auch Thomas Mann geschätzt. In gewisser Weise, ehrlich gesagt, war mir der Heinrich näher, denn ich sollte den Henri Quatre spielen und die damals die wunderschöne italienische Schauspielerin Claudia Cardinale sollte die Gabrielle spielen, die im Henri Quatre dabei ist, meine Partnerin. Aber die konnte die DEFA nicht bezahlen, denn die war schon in ihrer Gage im Millionenbereich. Das platzte dann der Film. Aber dadurch war mir Heinrich sehr nahe, aber auch gleichzeitig die Beziehung zwischen Heinrich und Thomas. Denn beide haben sich doch irgendwie, auch wenn es da mal Funkstille längere Zeit gab zwischen ihnen, haben sich doch gegenseitig beobachtet, wohin das Leben sie führte. Der eine mit seiner Literatur und seinen Zeichnungen, Heinrich, das waren meistens sexuelle Zeichnungen, und Thomas mit seiner homosexuellen Liebe, Leidenschaft, nebenbei gesagt, schwer darzustellen, das wollte ich auch sehr diskret in der Rolle nur andeuten, mit seinem Lieblingspartner, der irgendein junger Mann, ich weiß den Namen nicht mehr, am Strande in Timmendorf war, und da berührten sich nur die Hände mit ihm. Das war die ganze Vorstellung.
Ist es diese Ambivalenz an der Person Thomas Mann oder ich sage mal diese ja wirklich sehr, sehr vielfältigen Facetten an seiner Persönlichkeit, die Sie so bemerkenswert an diesem Mann finden, dass Sie sich so viel in Ihrem Leben mit ihm auseinandergesetzt haben, mit Thomas Mann, da Sie ihn ja nicht nur gespielt haben, sondern ihn gemalt, gezeichnet haben und dergleichen mehr?
Ja, natürlich. Irgendwie habe ich das Gefühl, ein Teil von mir ist Thomas Mann geworden. Das hat auch mit Lübeck zu tun. Ich bin hier im Goldenen Buch eingetragen, ich habe Buddenbrooks gespielt. Und ich bin Ehrenbürger von Schleswig-Holstein. Also irgendwie bin ich in seine Nähe gerückt, ohne es wirklich fortgehabt zu haben.
Sagt der mittlerweile 95-jährige Schauspieler Armin Müller-Stahl über seine Rolle als Thomas Mann, die tatsächlich sein Leben nachhaltig geprägt hat. Und wir bleiben noch beim Thema. Die Waldbrände in Los Angeles Anfang des Jahres hat hier ja die Exilresidenz des Schriftstellers Thomas Mann äußerlich weitgehend unversehrt gelassen. Wegen des eingedrungenen Rauches waren aber Schadstoffmessungen und Reinigungsarbeiten nötig. Pünktlich zum 150. Geburtstag von Thomas Mann wird der Betrieb jetzt aber wieder aufgenommen und auch erste neue Stipendiaten kommen nach L.A., um dort im Sinne transatlantischen Austausches zu leben und zu arbeiten.
Dieses Haus sehen, die Aura von Thomas Mann spüren und die Luft riechen, bin total begeistert.
Anfang der Woche. Robotikprofessor Robert Riener von der ETH Zürich steht auf dem Rasen des Thomas Mann Hauses in den Hügeln von Los Angeles. Er ist einer der ersten Stipendiaten, die in das wiedereröffnete Haus einziehen werden. 5 Monate lang war die transatlantische Begegnungsstätte geschlossen, schildert Programmdirektor Benno Herz.
Das Haus selbst war zwar nicht direkt von den Flammen betroffen, wurde aber durch die toxischen Aschepartikel und den Ruß eben doch in Mitleidenschaft gezogen und musste jetzt eben professionell gereinigt und restauriert werden.
Von 1942 bis 1952 lebte der Schriftsteller hier im kalifornischen Exil. Künstler, Schriftsteller und Intellektuelle gingen ein und aus. Mithilfe der BBC redete Mann von hier aus seinen Landsleuten in Deutschland ins Gewissen.
Hitler prahlt, sein Reich sei bereit zu einem 10, ja 20-jährigen Kriege. Ich nehme an, dass ihr Deutsche euch euer Teil dabei denkt.
Während seiner Zeit in den USA setzte sich Mann mit den Wurzeln des Faschismus, mit demokratischer Erneuerung und mit dem Leben im Exil auseinander. Nachdem die Bundesregierung das Haus 2016 erwarb, wurde es in diesem Geiste als transatlantische Begegnungsstätte wiederbelebt. Das Motto des Stipendienjahres 2025 lautet »Across Boundaries« – über Grenzen hinweg. Thomas Mann-Kenner und Robotiker Robert Riener war schon vor einiger Zeit auf das Stipendienprogramm aufmerksam geworden. Im vergangenen Jahr bewarb er sich.
Across Boundaries, habe ich gedacht, das passt super, weil ich mich eben gerade mit der Thematik beschäftige, wie man Technik und Gesellschaft zusammenbringt. Welchen Einfluss kann dieses Thema haben in Bezug zu Politik, zu Demokratie?
Welche Grenzen überschreiten wir gerade? Was macht KI mit uns? Wie gehen wir sinnvoll mit ihr um? Darüber will Riener in seiner Zeit hier mit möglichst vielen Menschen sprechen.
Inwiefern diese Menschen Robotik und Künstliche Intelligenz als Chance oder als Gefahr für die Gesellschaft sehen. Auch Fachkollegen aus meinem Bereich, Robotik, Künstliche Intelligenz, es sind aber auch Journalisten. Letzte Woche habe ich eine Anthropologin gesprochen.
Der Geist ist aus der Flasche, sagt der Experte. Und natürlich wollen wir ihn zum Vorteil der Gesellschaft nutzen, in der Medizin zum Beispiel. Aber er sieht auch das negative Potenzial.
Es ist leider so, dass die Kontrolle der künstlichen Intelligenzen in der Hand von wenigen Menschen sind. Ich würde mal behaupten, dass ausschließlich alle diese Leute rein kommerzielle Interessen haben.
Das Tolle an Kunst und Kultur ist, es handelt davon, dass man die Welt als eine gestaltbare Welt behauptet. Und das ist das, was es auch nach wie vor und gerade jetzt wichtig macht.
Steven Walter ist ein weiterer Stipendiat, der in das Thomas-Mann-Haus einzieht. Für den Intendanten des Beethoven-Festes in Bonn gibt es gleich mehrere Anknüpfungspunkte.
Musik, die auch Thomas Mann sehr geprägt hat und transatlantische, ich bin auch ein halber Amerikaner und natürlich die Literatur. Und diese drei Sachen zusammenzubringen, ist eine schöne Sache hier.
Walter stammt aus einer deutsch-amerikanischen Familie. Er trägt ein Hemd mit dem Samuel Beckett-Zitat »Fail better«. Scheitere großartiger.
Das Positive am amerikanischen Wesen ist der Optimismus, glaube ich. Das ist etwas, was wir eigentlich wiedererwecken müssen. Gerade auch das transatlantische Verhältnis halte ich doch für extrem wichtig. Und da, glaube ich, kann gerade Kultur und muss Kunst und Kultur da eine Rolle spielen, sie wieder abzureißen.
Zur Eröffnung hat Programmdirektor Benno Herz einen abwechslungsreichen Abend geplant. Unter anderem mit szenischen Lesungen und mit Musik.
Steven Walter hat ein wunderschönes Musikprogramm zusammengestellt, was Bezug nimmt auf Thomas Manns Exilroman Dr. Faustus. Und wir freuen uns, diesen ersten Abend im Thomas-Mann-Haus wirklich einfach sehr schön und welcoming, wie man hier sagen würde, zu gestalten.
Ein Bericht war das von Reinhard Spiegelhauer.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 23 Uhr. In Berlin soll noch in diesem Monat ein generelles Waffen- und Messerverbot im öffentlichen Nahverkehr eingeführt werden. Das hat Innensenatorin Spranger der RBB 24 Abendschau mitgeteilt. Steve Neuwirth, RBB 24.
Dass das generelle Messerverbot in Bahnhöfen, U- und S-Bahnen, Bussen und Zügen kommt, hatte Innensenatorin Spranger im April angekündigt. Nun ist klar, dass die Rechtsverordnung in Berlin noch in diesem Monat gelten wird. Bisher gab es nur befristete Verbote in bestimmten Bereichen, wie zum Beispiel dem Hauptbahnhof oder am Bahnhof Zoologischer Garten und Gesundbrunnen. Spranger sagte, dass es für die Fahrgäste sicherer wird. Die Berliner Polizei registriert durchschnittlich 10 Messerangriffe pro Tag.
Der Bundestag hat über eine schärfere Migrationspolitik debattiert. Dabei ging es um den Nachzug von Angehörigen von Geflüchteten ohne anerkannten Asylstatus. Innenminister Dobrindt will diesen Familiennachzug für 2 Jahre aussetzen. Aus dem Hauptstadtstudio Lissi Kaufmann.
Die sozialdemokratischen Redner machen in der Bundestagsdebatte klar, der SPD-Fraktion ist der Kompromiss mit der Union zum Familiennachzug schwer gefallen. Deutliche Kritik kommt von den Grünen und der Linkspartei. Sie nennen das Vorhaben unmenschlich und warnen vor den Folgen. Der AfD wiederum geht das Vorhaben der Regierung nicht weit genug.
Die Diäten für die Abgeordneten im Brandenburger Landtag sollen künftig nicht mehr so stark steigen wie bisher. Einen Gesetzentwurf dazu haben SPD, BSW und CDU vorgelegt. Danach soll es ab dem nächsten Jahr einen Grenzwert von 3,5% geben. Bislang wurden die Bezüge jährlich nach der Entwicklung von Einkommen und Verbraucherpreisen festgesetzt. In Berlin-Oberschöneweide können Autofahrer wieder über die Kreuzung Treskow-Allee-Rummelsburger-Edisonstraße fahren. Laut Verkehrsinformationszentrale wurde der Bereich nach dem Abriss der einsturzgefährdeten Brücke wieder freigegeben. In etwa 3 Wochen sollen die Rückbauarbeiten komplett abgeschlossen sein. In Berlin hat die Polizei bei einer Razzia große Mengen Drogen entdeckt. Bei Durchsuchungen in Wohnungen in Prenzlauer Berg, Lichterfelde und Oberschöneweide sind die Ermittler unter anderem auf Kokain und Amphetamine gestoßen. Ein 27-jähriger Mann sitzt in Untersuchungshaft. In Berlin hat das Straßenfest zum Karneval der Kulturen begonnen. Die Feiern rund um den Kreuzberger Blücherplatz dauern bis Pfingstmontag. Der traditionelle Straßenumzug am Sonntag findet in diesem Jahr wegen Bauarbeiten